Lass uns aufstehen. Wir wollen noch einmal reden. Herr Jesus, das ist unser Wunsch für heute Morgen, dass du uns in deinem Wort begegnest und dass du durch dein heiliges und kostbares Wort zu uns redest. Und deshalb möchten wir danken, dass du uns diese Gelegenheit jetzt schenkst. Wir beten um Gnade zum Reden und zum Hören. Amen.
Die Handwerkerlobby in Ephesus betrieb auch ein unnützes, jedoch sehr einträgliches Geschäft. Da wurden auch künstlich Einnahmen generiert. Und das Geschäft gerät hier an dieser Stelle in Gefahr. Die Handwerker und alle die, die gut daran verdienen, gehen auf die Straße und protestieren mit dem Endergebnis Aufruhr in Ephesus. Und da sind wir mitten im Thema Apostelgeschichte 19, Vers 23. Aber um jene Zeit entstand ein nicht bedeutender Aufruhr um des Weges willen. Erstmal nur soweit. Wir gucken erstmal nur den ersten Vers. Nicht bedeutender Aufruhr um des Weges willen. Die Christen wurden ja als die bezeichnet, die des neuen Weges gingen. Das haben wir in der Vergangenheit schon mal gehört. Christen waren die, die des neuen Weges gingen. Sie machten eben nicht mehr das mit, was alle machten oder was die Allgemeinheit machte. Sie machten nicht das, was in der damaligen Zeit normal zu sein schien. Sie folgten, kann man sagen, nicht dem Mainstream der damaligen Zeit. Das ist, wie wir bereits in der letzten Woche gehört haben, das Kennzeichen eines Christen, dass er nicht das macht, was alle machen. Keine sogenannten Notlügen benutzen, vielleicht, weil es alle so machen. Wir nennen das ja verniedlichend Flunkern. Das kennt die Schrift nicht. Die kennt Wahrheit und Lüge. Sie kennt keine Notlüge und kein Flunkern. Ein Christ macht nicht das, hinterzieht unter Umständen keine Steuern, obwohl das ein Volkssport Nummer 1 ist und das alle machen, unversteuerte Zigaretten und was es alles gibt, will ich gar nicht drauf eingehen. Und die, die des Weges gingen oder auch heute, die des Weges gehen, sind die, die nicht dem Mainstream folgen. Und das sind die, die hier bezeichnet werden als die, die des Weges gehen, hier in 23. Vers. Ein Aufruhr um des Weges willen. Jetzt finden wir in den nächsten Versen, worum es ging und was fast alle in Ephesus machten, was in Ephesus Gang und Gäbe war. Es machten alle, außer die, die des Weges gingen. Ich hoffe, dass ich mich da auch heute und wir alle auch heute darin unterscheiden, dass wir, was die, die des Weges gehen, also die, die mit Jesus gehen, was anderes machen, als die, die nicht mit Jesus gehen. Wir lesen die nächsten Verse. Denn ein gewisser Mann namens Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Diese versammelte er samt den Arbeitern desselben Fachs und sprach: Ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asia eine große Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Hand gemacht werden. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien: Groß ist die Diana der Epheser. Soweit erstmal. Das Handwerk in Athen begehrt auf. Die Künstler und die Handwerker, angeführt von einem Mann namens Demetrius, sehen hier an dieser Stelle ihren Wohlstand in Gefahr. Da wird auch gar kein Hehl rausgemacht. Die Künstler und Handwerker rotten sich zusammen, um der drohenden Gefahr entgegenzuwirken. Das kann man noch nachvollziehen soweit. Der Wohlstand gefährdende Punkt war sehr schnell gefunden. Es war Paulus. Nicht Paulus als Person, also nicht Paulus an sich, sondern die Botschaft des Paulus war der gefährliche Punkt an dieser Stelle. Das, was Paulus sagte, das brachte ihren Wohlstand in Gefahr. Die gefährliche Aussage von Paulus war, dass es keine Götter gäbe, die mit Händen gemacht sind. Das war die gefährliche Aussage. Und dagegen musste man vorgehen. Dagegen versuchte man mit allen Mitteln vorzugehen. Diese Aussage an sich wäre in den Augen der Handwerker nicht gefährlich gewesen, wenn man nicht an der Fertigung kleiner, silberner Tempel der Göttin Diana gut verdient hätte. Wenn in deiner Bibel jetzt statt, nur einen kleinen Einschub, statt Diana Artemis steht, sind wahrscheinlich einige, die Artemis da stehen haben, dann liegt es daran, dass diese sogenannte Göttin auf Lateinisch Artemis heißt und auf Griechisch oder genau gesagt auf Altgriechisch Diana heißt. Das ist der Unterschied dabei. Also es ist nicht ein Fehler der Übersetzung, sondern es sind verschiedene Sprachen. Also das war das Problem hier in Ephesus. Viele Touristen, die nach Ephesus kamen, wahrscheinlich auch viele von den Einheimischen, kauften so kleine, silberne, handgefertigte Tempel der Göttin Diana. So ein Touristenmagnet. Wie so kleine Glücksbringer vielleicht. Aus Silber. Ein Gott für die Tasche, sozusagen. Und dazu sagt Paulus dann törichterweise, oder Gott sei Dank, klärt Paulus hier auf und sagt, dass es keine Götter gäbe, die mit Händen gemacht werden. Das widerspricht natürlich dem gesamten Handwerk in Ephesus, die alle sehr gut davon gelebt haben. Der Obermeister der Handwerkskammer von Ephesus, Demetrius, hatte sich schon ziemlich gut über die Botschaft von Paulus informiert. Man muss ja auch, das ist ja wichtig auch, dass man seinen Feind kennt. Und deshalb wusste er genau, was die Botschaft des Paulus war. Und er hatte dann entsprechende Rückschlüsse gezogen. Demetrius sagte nämlich die Wahrheit, die Paulus nicht so genau definiert hat. Das muss man mal gucken. Wenn Demetrius sagt, dass Paulus verkündigt, dass es keine Götter, oder dass die Botschaft des Paulus ist, dass es keine Götter gibt, die mit Hand gemacht werden, finden wir das nicht in der Apostelgeschichte, dass Paulus das überhaupt gesagt hat. Aber er hat das ja schon logisch weitergedacht. Nämlich, wenn Paulus konsequent Jesus als den Gekreuzigten verkündigt und sagt, das ist der, der euch rettet, dann hat sich der Demetrius gedacht, oh, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Wenn die jetzt alle zu Jesus rennen, wo soll ich dann mit meinen Glücksbringern hin? Der Demetrius, der war ziemlich auf Zack. schien ja auch da der Obermeister zu sein in der Handwerksinnung. Und so musste er einschreiten. Wir finden das so in den Predigten des Paulus, nicht wieder hier in der Apostelgeschichte. Und das war die Gefahr, dass die schönen, silbernen, handgefertigten Tempel für nützlos erklärt würden. Ich sagte ja gerade schon, warum. Und wenn das Schule macht, wird sich der Demetrius gedacht haben, wenn das mit Jesus Schule macht, dann kauft keiner mehr, was wir bauen. Und das war die große Angst, das war die Existenznot, das war die Intention des Demetrius. Obwohl es uns logisch und nachvollziehbar erscheint, dass es keine Götter gibt, die mit Händen gemacht werden, besitzen und kaufen doch viele Menschen, auch im 21. Jahrhundert, noch solche handgemachten Götter. Viele. Ich habe einige Beispiele rausgesucht, dass uns das mal klar wird, was wir so an handgemachten Göttern mit uns rumtragen. Vielleicht unbewusst. Aber vielleicht wird es uns auch heute Morgen bewusst, welche Götter wir mit uns rumtragen. Letzten Montag, als wir Kartons sammelten, da war ich eigentlich schon in der Predigtvorbereitung. Die Kartons sammeln wir ja immer für die gespendete Kleidung. Die wird verpackt in diesen Bananenkartons und dafür fahren wir jeden Montag hier so im Kreis von, weiß ich nicht, wie viele Kilometer fahren wir rum. Auf jeden Fall standen wir vor Rewe, oder ich stand vom Eingang von Rewe und hier hat Friedrich gesagt, Friedrich, komm mal schnell, guck dir das mal an. Man stand vor Rewe in Haspe, platziert mit Topfblumen, in denen kleine Schornsteinfeger gesteckt waren. Ganz ehrlich, jetzt war ich ja schon in der Vorbereitung. Ich habe da fast geweint. Friedrich konnte mich beruhigen und sagen, das findest du ja überall. Aber das Problem war, dass die ganz normal in unserem Umfeld in einer Topfblume steckte so ein Schornsteinfeger. Und ihr wisst ja, Schornsteinfeger bringen Glück und bei Rewe schon für 2,50 Euro mit dem Blumenstrauß. Aber ganz schlicht und ergreifend ist das ein handgemachter Gott. Und da verdienen Leute heute genauso viel dran wie der Silberschmied Demetrius. Ganz genau das Gleiche. Ein handgemachter Gott. Und ich weiß nicht mehr, wie viele da waren, aber das waren schon ordentlich, das waren 20, bestimmt 20. Das bedeutet, da gehen 20 mit nach Hause, da gehen 20 Menschen mit nach Hause, mit dieser Topfblume und dem Schornsteinfeger. Und warum gehen sie mit nach Hause? Weil er Glück bringt. Handgemachter Gott. Ich sagte letzte Woche schon, Christophorus Plakette auf dem Armaturenbrett, der Schutzpatron der Autofahrer, kostet Geld, ein handgemachter Gott. Ihr müsst ja bei alles, was von Gott kommt, was Geld kostet, ist eh schon absurd, ja? Oder was eine Macht von außen bringt. Wir müssen das mal auch unter dem Gesichtspunkt des Geldes betrachten, ist falsch, ist nicht von Gott. Gott sagt, umsonst habt ihr es bekommen, umsonst sollt ihr es weitergeben. Ist in Matthäus 8. Ich denke, Matthäus 8, ich habe es aber aufgeschrieben, gucke ich mal eben noch nach. Matthäus 8 ist es, glaube ich, wartet. Matthäus 8, Vers 10. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst habt ihr es genommen. Alles, was Geld kostet und uns irgendwas alles, was Geld kostet und uns irgendwas verspricht, was Geistliches verspricht oder eine Wirkung verspricht, müssen wir äußerst vorsichtig sein. Offenbarung 21, Vers 6 fand ich gerade noch: Ich will den Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens für 30 Euro. Ja, müsste mal nachlesen. Aber da steht da nicht genau für 30 Euro, sondern da steht umsonst. Wenn uns das so vergegenwärtigt wird, dann grinsen wir oder lachen wir darüber, aber wir stellen nicht fest, wie sehr uns handgemachte Götter in unserem alltäglichen Leben begleiten. Oder wie oft es präsent wird, wenn wir nicht sogar innerlich an irgendeiner Stelle handgemachte Götter mit uns selbst rumtragen. Da müssen wir gleich mal weiter drauf achten. Es geht weiter, ich finde einen Cent, früher war es ein Pfennig. Ich kenne das natürlich noch mit Pfennig und ich verwahre ihn. Es ist mein Glückspfennig, ein handgemachter Gott. Ich sage irgendwas und klopfe dreimal auf Holz, damit es wahr wird. Ein handgemachter Gott. Ich habe über 20 Jahre mit einem Autohändler zusammengearbeitet, der spuckte auf jeden 50-Euro-Schein. Handgemacht, ja, es ist wirklich so. Handgemachte Götter, Glücksschwein, Glücksklee. Und das gibt's auch im frommen Bereich. Da gibt's ja Engelchen. Die Zeiten der Engelchenkarten sind ja Gott sei Dank vorbei. Aber das sind alles handgemachte Götter, was wir da mitnehmen. Engelchen, auch wenn sie im Weihnachtsbaum hängen. Das sind handgemachte Götter, Talisman, Ketten, was es alles gibt. Dabei, bei der Recherche ist mir aufgefallen, hätte ich ja gar nicht gewusst, die Firma Swarovski kennt jede Frau, produziert Unmengen dieser Glücksbringer. Unmengen. Ich warne euch davor, was von dieser Bude zu kaufen. Ist vielleicht ein Glücksbringer, ist vielleicht ein okkultes Zeug, was ihr euch da mitnehmt. Ich war entsetzt. Ich habe nur eingegeben, Glücksbringer bei Amazon, Glücksbringer eingegeben. Und da kam das ganze Zeug, kam rauf und runter. Also das, was wir hier in der Apostelgeschichte finden, das ist da nicht, das hat nicht vor 2000 Jahren aufgehört oder war nicht eine Eigenart vor 2000 Jahren. Das ist genau das, das ist haargenau das, was wir heute noch an allen Straßenecken finden. Hufeisen, richtig rum angebracht am Auto, soll Glück bringen und all so ein Zeug. Alles handgefertigte Götter, handgemachte Götter. Handgemachte Götter sind Gegenstände oder Medien, denen eine eigene Macht oder eine Dynamik zugeschrieben wird. Das sind handgemachte Götter. Das muss nicht immer unbedingt was Materielles sein. Also nochmal, handgefertigte Götter sind Gegenstände oder Medien, denen eine eigene Macht oder Dynamik zugeschrieben wird. Sich damit zu umgeben und mehr noch sogar darauf zu vertrauen, ist Götzendienst, ist das. Das ist Götzendienst, so harmlos es auch scheint. Und Gott sagt uns in 2. Mose 20, Vers 3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber das sind so kleine Götter, sind das. Dieses Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, bedeutet nicht nur, dass der wahre Gott ein eiferner Gott ist, der nichts neben sich duldet. Es bedeutet auch, dass alles andere, was nicht von ihm kommt, was nicht von Gott kommt, böse ist. Schlecht. Und nicht gut. Also nochmal, dieses Gebot bedeutet nicht nur, dass der wahre Gott ein eiferner Gott ist und der nichts neben sich duldet. Das bedeutet das auch. Es bedeutet aber auch, dass alles andere, was nicht von ihm kommt, nicht gut ist. Und dazu gehören handgefertigte Götter ganz klar, weil handgefertigte Götter kommen nicht von Gott. Ich habe in der letzten Woche noch aus 5. Mose 18, Vers 13 gelesen, wo dann steht, du aber sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott halten. Du aber sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott halten. 5. Mose 18, Vers 13. Und das sollen wir, weil alles andere, das nicht von dem lebendigen Gott kommt, schlecht und böse und sündig ist. Und das gilt nicht nur für handgemachte Götter. Wir besitzen auch heute Götter, die nicht handgemacht sind, die nicht materiell sind. Und die sind im Gegensatz zu handgemachten Göttern noch viel gefährlicher, weil sie nicht so leicht zu identifizieren sind. Ich habe jetzt einige nicht handgemachte Götter, die uns tagtäglich im Leben begleiten. Einer der nicht handgemachten Götter, der, ich glaube, der größte der nicht handgemachten Götter ist Gesundheit. Zum Sektor Gesundheit tummeln sich jede Menge Götter. Und das können wir auch wieder verfolgen, wenn wir das Wirtschaftsproblem dabei sehen, wie viel Milliarden damit gemacht werden. Ich meine nicht, wie viel Milliarden unsere Krankenkassen verdienen, aber wie viel Milliarden zum Beispiel mit dem nicht materiellen, handgemachten Gott der Esoterik verdient wird. Millionen, Milliarden werden damit verdient. Einer der handgemachten Götter auf dem Sektor der Gesundheit ist zum Beispiel Yoga. Die Wurzeln der Yoga-Philosophie liegen im Hinduismus und in Teilen des Buddhismus. Und das sind Götter, die mit dem lebendigen Gott, den wir anbeten, nichts gemeinsam haben, aber auch gar nichts. Ich habe einiges rausgesucht. Ich habe einiges rausgesucht über Yoga, weil jetzt könnte ich ja sagen, ich mache ja nur die Bewegungen, den Sport und bete doch keine Hindu-Götter an. Aber das ist nicht zu trennen, denn Yoga an sich, Yoga ist der innere Zustand, in dem die seelisch-geistlichen Vorgänge zur Ruhe kommen sollen. Das ist Yoga. Also ich kann nicht sagen, ich mache nur die Bewegung. Das widerspricht sich. Unsere seelischen, geistigen Vorgänge kommen zur Ruhe bei Gott und nicht bei den Götzen Indiens. Ganz klipp und klar. Also, wer sich mal zum Yoga-Kurs in dem neuen Jahr angemeldet hat, der soll sich ganz schnell wieder abmelden. Am besten die erste Rate nicht bezahlen, dann wird man schon wieder rausgeschmissen von selbst. Nur mal so ein kleiner Tipp, dann hat man das mit der Kündigung, das Theater nicht. Also nochmal, unsere seelisch-geistigen Vorgänge kommen nicht beim Yoga zur Ruhe, sondern kommen zur Ruhe bei Gott. Psalm 42, Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, warum bist du so unruhig in mir? Und jetzt steht er nicht, mache Yoga. Nein, wir müssen das ganz konsequent sehen. Oder gehe zu den Götzen Indiens. Das steht hier nicht. Harre auf Gott. Was haben wir gerade gesungen? Nur Gott alleine. Nur Gott alleine. Harre auf Gott. Das ist der Moment, wenn deine Seele unruhig ist in dir. Das kommt ja schon mal vor. Aber vertraue, das ist eigentlich schon mal ganz gut, wenn deine Seele unruhig wird in dir. Aber dann ist es so, dass wir das nicht wegmachen sollen, sondern uns an den lebendigen Gott halten sollen und an nichts anderes. Viele Meditationen, zum Beispiel auch beim Yoga, dienen nämlich genau dazu, dass wir uns nicht an den lebendigen Gott wenden. Dazu dienen viele Übungen. Der nächste Gott, den ich euch vorstellen möchte in der Gesundheit, ist Akupunktur. Wobei Nadeln in unseren Körper gestochen werden, um uns ganzheitlich, das heißt Körper, Seele und Geist, gesund zu machen. Das Akupunkturinstitut Heidelberg hat auf seiner Internetseite folgenden Aufsatz verfasst. Auf der Internetseite erstmal ist ein Bild Yin und Yang. Kennt ihr das? Ist so traurig, dass wir das alle kennen. Ist echt ätzend. Ist echt traurig. Aber ich kannte es leider vorher auch schon. Dieses so ein Kreis. Und da wird abgezeichnet die Kräfte des Guten und Bösen im Menschen. Und das sagen sie, das sagt dieses Bild, soll ausgewogen sein. Das ist kein biblisches Menschenbild. Das biblische Menschenbild ist entweder oder. Kinder des Teufels oder Kinder des Lichts. Aber keine Waage innen drin, wo das Böse und das Gute miteinander in einer Waage sein soll. Das so viel erstmal zu dem Internetauftritt. Ihr müsst einfach mal Google eingeben, wenn ihr das nachkontrollieren wollt. Da steht so viel dummes Zeug drin, das ist echt lesenswert. Institut für Akupunktur Heidelberg oder so ähnlich, findet ihr dann schon. Ich hab Auszüge davon mitgebracht. Auszüge davon steht auf der Internetseite. Was ist Akupunktur? Ehrlich gesagt, steht dann darunter, ich habe keine Ahnung. Ich kann damit großartige, das ist natürlich zu sagen, was ist, auf einer Internetseite für Akupunktur zu sagen, ich habe von Akupunktur keine Ahnung, das ist auch schon ein Armutszeugnis für sich. Aber er schreibt dann ganz fröhlich weiter. Ich kann damit großartige Heilungserfolge erzielen. Das glaube ich übrigens auch. Doch was es ist, was mit den Nadeln oder auch der Berührung mit dem Finger durch Akupressur letztlich beeinflusst wird, weiß ich nicht. Und dann kommen wir jetzt weiter. Dabei gibt es so viele Erklärungsmodelle. Akupunkturpunkte sind Energiezentren, die ihrerseits wiederum von Ausnahmen abgesehen unmittelbar auf Energiebahnen, den Meridianen liegen und durch die Behandlung werden Energiestörungen aufgelöst und ein Gleichgewicht, denkt an Yin und Yang, wieder hergestellt. Ja. Zentrum für Akupunktur in Heidelberg. Energiestörungen nennen sie das. Sie nennen unsere Sünde Energiestörungen. Das ist eine Verharmlosung sondergleichen. Götter der Gesundheit. Mit den Nadeln, das steht jetzt nicht mehr auf der Internetseite, mit den Nadeln werden unsere Meridianen im Körper in die vermeintlich richtige Richtung gelenkt und die bösen Kräfte in uns werden durch die Nadeln eingekreist und nach außen gelenkt. Das ist der Hintergrund von dieser okkulte Hintergrund von Akupunktur. Dabei ist es völlig uninteressant, ob das wirkt oder nicht. Es ist okkult. Es ist nicht von Gott. Wie mein Innerstes nach außen kommt, wie mein Böses nach außen kommt, weiß ich. Ich hoffe, wir wissen das alle, wie unser Böses nach außen kommt, wie das Böse von uns weggeht. Im Gebet zu Jesus, auf die Knie gehen und zu Jesus beten und Herr sagen, Herr, verändere mich, du siehst mein Herz, du weißt, ich bete ja manchmal, du weißt, was ich für ein Typ bin. Du weißt, was ich für ein Typ bin. Sag, Herr Jesus, bitte vergib mir das. So wird das Böse in mir weg. Und das ist auch dann keine Waage mehr zwischen Böses und Gut. Das Böse raus, Jesus rein. Und da ist nichts Böses mehr verloren. Gar nichts mehr. Biblische Diagnose ist ziemlich eindeutig. Das Böse in uns, die Sünde hat jemand bezahlt. Jesus. Die Sünde wird aufgrund unseres Glaubens weggenommen. Jetzt nochmal, die biblische Diagnose zur Akupunktur. Das biblische Gegenstück. Nochmal, ganz, ganz bewusst nochmal. Das Böse in uns hat jemand bezahlt. Soweit wir Christen sind. Jesus hat das bezahlt. Die Sünde wurde aufgrund unseres Glaubens weggenommen. Und nicht durch unsere Kraft und auch nicht durch eine Technik der Akupunktur. Nächste, Gott der Gesundheit ist die Homöopathie, wobei der Wirkstoff der Medikamente, auch das ist sehr, sehr interessant, und das ist auch ein sehr einträgliches Geschäft. Ein sehr einträgliches Geschäft. Homöopathie. Wobei der Wirkstoff der Medikamente so stark verdünnt wird, dass er selbst mit modernsten Geräten nicht mehr nachweisbar ist. Das Medikament wird aber unter bestimmten Voraussetzungen verdünnt. Zum Beispiel bei Vollmond. Oder durch eine besondere Drehtechnik. Und so soll die Wirksamkeit des nicht mehr vorhandenen Präparats beeinflusst werden. Hier wird auf eine immaterielle Energiequelle gebaut und nicht auf den Wirkstoff des Medikaments. Hier kommt eine Kraft von außen. Und da wissen wir auch ganz eindeutig, die kommt nicht von Gott. Und nochmal sage ich ganz bewusst, ich bestreite nicht, dass das funktioniert. Aber gerade weil es funktioniert, müssen wir äußerst vorsichtig sein. Weil es funktioniert und weil wir wissen, dass die Kraft, die es funktionieren lässt, nicht von Gott kommt. Wo kann die Kraft denn herkommen, wenn nicht von Gott? Bitte. Wo kommt die Kraft her, wenn sie nicht von Gott ist? Wenn ihr da eine Idee habt, könnt ihr mich gerne belehren. Aber da gibt es nur noch eine einzige Alternative. Auch wenn es funktioniert und uns gut tut und was, deshalb tummeln sich so viele auf dem Sektor der Gesundheit. Die Kraft kommt vom Teufel. Völlig, völlig eindeutig. Völlig eindeutig. Hier wird auf die immaterielle Energiequelle gebaut, nicht auf den Wirkstoff des Medikaments. Ist auch ein Götze der Gesundheit. Es gibt noch viele Götzen, die uns tagtäglich im 21. Jahrhundert begegnen. Für uns Christen ist das Unterscheidungsmerkmal folgendes. Immer, wenn es auf eine immaterielle Beeinflussung von außen ankommt, die nicht von Gott ist, müssen wir zurückweichen. Ich sage es noch wahrscheinlich zum vierten Mal jetzt. Dabei ist es unerheblich, ob das wirkt oder nicht. Das ist unerheblich, ob uns das weiterhilft oder nicht. Ob unser Schnupfen davon weggeht oder nicht. Mein Hausarzt, den viele von uns kennen, hat sie mir gesagt, Jörg, wir müssen bei dir auch mal Akupunktur machen. Und da habe ich zu ihm gesagt, Jörg, und das ist genau das Letzte, was ihr an mir machen müsst. Da muss ich vorher tot sein, bevor ihr an mir Akupunktur machen könnt. Ja, aber wir stechen doch nur Nadeln in Linien. Und dann verglich er das mit einer Spritze. Da stechen wir doch auch Nadeln in dich rein. Wenn wir spritzen, das sage ich gleich nochmal eben, das sage ich euch jetzt vorher mal eben. Dann saß ich einen Tag bei ihm im Büro, ich weiß nicht, wie das da ist, Behandlungszimmer wahrscheinlich. Da war so ein Bild hier, von wo die Akupunktur machen und wo die überall reinstechen müssen und so, ja. Dann gucke ich da so drauf, gelangweilt, weil ich wartete auf ihn, und da stand da der große Drache. Ja, ja. Der wurde da eingekreist. Der wurde eingekreist, aber die Öffnung nach oben, weil der muss ja auch irgendwie raus. So ein Zeug ist Akupunktur. Und zu seinem Argument mit den Spritzen habe ich ihm gesagt, bei einer Spritze wird zwar auch eine Nadel in unseren Körper gesteckt, der Unterschied zur Akupunktur ist aber der, dass ich auf den Wirkstoff hoffe, auf den Inhalt der Spritze. Und nicht darauf, dass durch die Spritze irgendeine Energie in mir in die richtige Bahn gelenkt wird. Wir sind schier erschrocken, wenn wir sehen, welche Götter wir heute um uns herum haben und welche Götter wir mit uns rumtragen. Und sehr schnell sitzen wir beim Arzt und der sagt, ja, ich habe da mal so ein Medikament, so ein homöopathisches, und dann erzählt er dir da ganz lang einen von und wir wissen gar nicht, was wir machen. Und das hört sich so gut an und wir haben so eine Not, wir haben so eine Not und sagen dann, ja, dann will ich das mal versuchen, Herr Doktor. Ich sage euch, ich bin von Engelhardt bin ich so wieder rausgegangen. So, war mir total egal. Ich hätte es nicht gemacht. Akupunktur. Die Göttin Diana, die hier in Ephesus verehrt wurde, war die Göttin der Jagd. Die Göttin der Jagd, Göttin des Mondes, der Geburt, Beschützerin der Frauen und Mädchen. Wenn jetzt eine Frau schwanger war, so stelle ich mir das vor, konnte sich, sofern man im Besitz dieses Abbildes des Tempels der Diana war, zum Beispiel im Schlafraum, so ein Kunstwerk der Diana hinhängen. Und so war die Göttin Diana immer da. Auch bei der Niederkunft. Oder auf der Jagd steckte man sich vielleicht so einen Anhänger von der Diana in eine Tasche. Die erlegte Beute schrieb man dann dem Beistand der Diana zu. Seht ihr, worauf das hinausläuft? Das ist nichts anderes wie so ein blöder Glückspfennig. Mal Glück gehabt. Die erlegte Beute schrieb man unter Umständen dem Beistand der Diana zu. Auch das war oder sollte immaterielle Beeinflussung von außen sein. Wir wollen hier wachsam sein und wir wollen lieber, jetzt sage ich nochmal ganz, ganz bewusst was, vielleicht bin ich ein bisschen schräg, aber wir wollen lieber wachsam sein und lieber zu vorsichtig, damit sich keiner dieser fremden Götter bei uns einnistet. Weil wenn die sich bei uns eingenistet haben, die gehen nicht wieder, wenn wir das wollen. Die kommen ungefragt und bleiben ungefragt, wenn die sich in unserem Leben eingenistet haben. Und so wird das ganz normal, dass wir solche Götter mit uns haben und in uns tragen. Und wir wundern uns über manches, über vieles, was in unserem Leben passiert. Wir wundern uns. Oder wir wundern uns noch mehr, was nicht passiert. Denn da, wo solch ein Gott in unserem Leben ist, weicht der Heilige Geist zurück. zurück. Der ist nicht mehr dabei. Der kämpft auch nicht gegen einen Götzen. Er weicht wieder. Er weicht zurück. Aber das ist auch, wenn ihr damit in Berührung gekommen seid, ist es auch kein Zustand, der unendlich ist und der heißt, ich komme da nie wieder von los. Auch da gilt das altvertraute Mittel. Auf die Knie gehen und sagen, Herr Jesus, ich habe überlegt, ich habe Götzendienst betrieben. Ich habe Sachen mit anderen Göttern gemacht. Und bitte, mach du mich davon frei. Und wenn das so nicht funktioniert vielleicht, dann nehmt euch jemand dabei. Sprecht mit einem von uns Älteren, Ältesten. Sascha ist ja Ältester, aber kein Älterer. Also mit uns Ältesten, ganz im Ernst. Nehmt das doch bitte in Anspruch, wenn ihr damit in Kontakt gekommen seid, dass das wieder weggeht aus eurem Leben, dass ihr von so einem Zeug wieder loskommt. Das geht nicht so einfach. Es geht, sagt Jesus, nur durch Gebet und Fasten. Fasten tut mir immer mal ganz gut. Also ich würde mit euch fasten. Könnte gut mal ein paar Kilo abnehmen. Aber das ist nicht das biblische Fasten. Ich habe ja eine Predigt mal über Fasten gehalten. Aber so gehen okkulte Sachen aus unserem Leben wieder weg. Nehmt es bitte in Anspruch. Und die noch nicht mit in Kontakt gekommen sind, lasst euch warnen vor diesen heidnischen und okkulten Göttern. Also lieber zu vorsichtig sein, damit sich kein fremder Gott bei uns einnistet. 5. Mose 18, Vers 13, ich bin mir nicht sicher, ob ich das letzte Woche vorgelesen habe. Du aber sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott, halten. Das ist eine schöne Sache, das ist eine gute Sache. Du aber sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott, halten. Und wenn der Herr, dein Gott, dich oder mich mit Rückenschmerzen beaufschlagt, dann ist das so. Dann halte ich mich dennoch ganz an den Herrn, meinen Gott. Und versuche nicht eine Abkürzung, über irgendeine andere Methode zu gehen. Das ist interessant, ist das. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber mit diesen, jetzt hatte der Demetrius damit verhandelt und hat die alle aufgewiegelt, hat gesagt, ja, wir leben doch alle davon, da kommt unser Wohlstand her, aber damit nicht genug. Wir lesen noch Vers 27. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch in ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Demetrius liefert sicherheitshalber noch einen zweiten Grund, und der soll augenscheinlich selbstlos sein. Also es geht ja nicht nur um mich. Es geht ja nicht nur um uns Handwerker. Das eigentliche Problem bei der Botschaft des Paulus ist ja noch viel weitreichender. Wir leben natürlich alle davon, jawohl. Aber was noch viel wichtiger ist, die große Göttin Diana wird für nichts geachtet. Ich meine, spätestens da an dieser Stelle sollten die Epheser, die zugehört haben, sollten aufgewacht sein. Weil eigentlich wollte Demetrius von seinem Eigeninteresse ablenken. Es geht ja nicht nur um unseren Gewinn, Das Schlimmste ist ja, das Schlimmste ist ja, der Tempel der Diana, der große Tempel der Diana wird verachtet. Und dadurch komme ich auch zum Schluss. Dadurch erreichten die Handwerker ihr Ziel. Aufstand in Ephesus. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien, groß ist die Diana der Epheser. Ich denke, an diesem Vers wird Sascha in 14 Tagen nochmal weitermachen, weil das ist wie so ein immer wiederkehrender Kanon, den die dann da singen. Auf dem Berg in Ephesus. Immer wiederkehrender Kanon. Groß ist die Diana. Groß ist die Diana. Groß, wie so ein immer wiederkehrender Kanon. Und der geht dann, das wird Sascha euch nachher noch erzählen, ich will es nur der Vollständigkeit halber sagen, das geht dann nachher über den ganzen Berg, geht dann das Getöse, um die Sache kümmert sich gar keiner mehr, die Letzten wissen gar nicht mehr, warum sie überhaupt dabei sind, aber alle singen das Lied. Alle singen das Lied. Diesen großen Kanon. Groß ist die Diana der Epheser. Lass dich nicht von der Menge mitreißen. Lass dich nicht von der Menge mitreißen. Was gut scheint, muss nicht gut sein. Deshalb achte auf die Quelle. Was alle machen, ist noch lange nicht richtig. Halte dich ganz an Gott, deinen Herrn. Amen.